Ja, liebe Zuhörenden vom VEK-Podcast, jetzt mal ehrlich, heute kommen wir wieder mit einer neuen Folge auf Sie zu, zur Mobilität in der Stadt. Wir haben einen ganz besonderen Gast, aber zunächst möchte ich mich bedanken bei dem lieben Marc für die Technik und dem Hans-Thorsten Landvermann aus dem Ausschuss für Standortpolitik, für den ich gleich nochmal hier Werbung mache in der Mitgliedschaft. Wer da mitmachen möchte, gerne melden. Der Hans-Thorsten begleitet mich heute wieder als Co-Moderator. Dann, lieber Herr Bosselmann, stellen Sie sich einmal kurz vor. Wir sind ganz froh, dass wir Sie hier haben. Und
Ja, ganz herzlichen Dank, dass Sie wirklich hier sind in einer Zeit, wo es ja gerade für Ihre Branche gerade sehr hektisch wird, so kurz vor Weihnachten.
Ja, die Freude und Ehre ist ganz auf meiner Seite. Es ist für mich etwas Besonderes, beim VEEK oder beziehungsweise bei den ehrbaren Kaufleuten hier zu Gast sein zu dürfen. Mein Name ist Martin Bosselmann. Ich bin seit 6 Jahren Vorsitzender des Bundesverbandes Paket- und Expresslogistik, kurz BPEX. Wir sind die Interessenvertretung der deutschen Kurier-, Express- und Paketbranche. Unsere Mitglieder sind vornehmlich Großkonzerne, die sowohl national als auch international agieren. Und unsere Aufgabe ist es, die spezifische Interessenlage dieser ja doch bedeutsamen Branche, immerhin fast 27 Milliarden Umsatz, fast 300.000 Mitarbeiter deutschlandweit, an die Politik, aber auch in die sonstige Öffentlichkeit, Medien etc. zu kommunizieren. Und ich mache das nach wie vor gern, mit zunehmender Begeisterung, kann man fast sagen. Und bin privat Familienvater, habe mit meiner Frau, die wirklich an der Front als Lehrerin täglich tätig ist, haben wir 2 Kinder. Und ja, gerade mit Blick auf das Weihnachtsgeschäft, das gerade für unsere Branche von besonderer Bedeutung ist, das kann man immer so schön sagen, wenn man in der komfortablen Lage ist, mehr das Big Picture zu haben. Aber ich möchte noch einmal betonen, dass unsere Zustellerinnen, unsere Zusteller, die täglich 150 bis 160 Pakete an unsere Kunden zustellen, die leisten gerade in der Weihnachtszeit Großartiges. Ich will jetzt gar nicht vorgreifen, wir werden sicher noch im Detail über die Zahlen reden, aber das sind täglich 20 Millionen Pakete in der Weihnachtszeit, regulär so 14 Millionen täglich. Und die arbeiten wirklich hart. Und der limitierende Faktor ist das Wetter. Ich sehe gerade hier mal in Berlin aus dem Fenster Regen um die 3 Grad. Das geht noch. Schlimm wird es, wenn es schneit, wenn wir Glatteis haben. Das ist, glaube ich, in Hamburg nochmal schwieriger mit der Glätte. Ja, das kurz zur Einleitung. Schön, dass wir an diesem Freitagnachmittag Zeit für ein Gespräch haben.
Vielen Dank dafür und Sie sind ja Vertreter einer Branche, die ja, ich glaube, in Deutschland mit einer ziemlich großen Hassliebe gesehen wird. Auf der einen Seite ist jeder immer mehr online unterwegs und bestellt und regt sich dann über den einen oder anderen Fahrer auf, der wieder einer anderen Möglichkeit sich dann entsprechend irgendwo in zweite Reihe stellt oder auch mal irgendwo einfach mal schnell rausspringen muss. Und von daher, ja, Sie haben da, glaube ich, eine sehr spannende Branche, die Sie da vertreten.
Herr Landvermann, genau das ist das Entscheidende. Wir bringen täglich im Weihnachtsgeschäft 20 Millionen Mal Glück. Wir bringen die Sachen, die die Leute sich wünschen, ob es jetzt im Bereich Fashion ist, bei Frauen vor allen Dingen beliebt, aber auch bei uns Männern, im Bereich natürlich Elektronik, aber auch Möbel. Wir bringen im Grunde alles. Und das nicht nur zum Endverbraucher. Viele denken ja, dass wir nur den E-Commerce befeuern. Nein, wir sorgen auch für funktionierende Innenstädte. Wir beliefern den stationären Handel. Wir ermöglichen, dass die Hansestadt Hamburg so attraktiv ist und das Umland dort einkauft. Wir bringen die Luxusprodukte. Wir sorgen dafür, dass gerade zum Weihnachtsgeschäft alles, was Sie in den Läden vorfinden können, von uns kommt. Aber wir haben natürlich auch die Wirtschaft. Wir haben die Industrie als Kunden. Kurzum, weltweit haben wir jede natürliche Person, aber auch jede juristische Person in unserer Kundschaft anzutreffen. Und darauf sind wir stolz. Und Sie haben das Thema zweite Reihe parken angesprochen. Das mögen weder unsere Fahrer noch wir. Das ist das Schlimmste, was Sie sich vorstellen können. Der Verkehr drückt von hinten, Radfahrer schimpfen. Und darum haben wir als Verband das Thema Parken lieber in der ersten Reihe etabliert. Also wir haben, das ist ein lobbyistischer Erfolg, das Verkehrszeichen Ladezone etablieren können. Das ist in diesem Jahr durchgegangen, also hat das parlamentarische Verfahren passiert. Jetzt geht es um die Umsetzung in den Städten und Kommunen. Aber das ist wirklich ein Erfolg, nicht nur für unsere Branche, sondern auch für jeden, der am Verkehr teilnimmt. Sorgt für mehr Sicherheit, für mehr CO2-Reduktion, weil man nicht mehr ständig starten und wieder anhalten muss. Also es ist ein echter Beitrag zur Verkehrssicherheit und darauf sind wir stolz. Und jeder oder jede, die sich in dieser misslichen Situation heutzutage gelegentlich doch befindet, einen Zustellfahrer, ein Zustellfahrzeug zu erleben, das in der zweiten Reihe parkt, soll bitte dran denken, dass wir natürlich auch die individuellen Produkte dieses jeweils betroffenen Menschen in unseren Fahrzeugen haben. Also mein Appell ist...
Es könnte auch das eigene Paket sein, ne?
Es könnte auch das eigene Paket sein, genau. Und ja, und unsere Aufgabe ist es natürlich zum einen dafür Akzeptanz zu sorgen, aber natürlich auch sehr konkret die Politik dahin zu bringen, vernünftige Regulierung zu schaffen. Und mit der Einrichtung eines speziellen Verkehrszeichens ist das tatsächlich der Fall. Da sind wir auch sehr stolz drauf.
Ja, das ist ein wichtiger Schritt, dann vielleicht auch diese Konflikte, die wir ja auch sehen in der Mobilität, ein bisschen zu dämpfen. Denn das ist so der Eindruck, den wir als VEK gewonnen haben. Wir gucken uns natürlich hauptsächlich Hamburg an, aber es ist irgendwie ein konfliktträchtiges Thema. Und jeder, das hatten wir eben auch schon gehört, hat Mobilitätsbedürfnisse und erzeugt Mobilitätsbedürfnisse mit dem Verhalten, wenn man zum Beispiel irgendetwas bestellt. Und gleichzeitig hat man so ein bisschen den Eindruck, dass das Verständnis dafür, was das eigentlich bedeutet, nicht groß ist. Ist das auch ein Eindruck, den Sie haben, dass eigentlich das Verständnis in der Bevölkerung insgesamt für die Bedürfnisse der Logistikbranche, in Ihrem Fall ja der Konfliktreichsten, nämlich in der Stadt, nicht ausreichend da ist und wir was dafür tun müssen, dass dieses Verständnis wieder stärker ist. Wir schämen uns in Hamburg, weil wir uns ja so ein bisschen als Logistikhauptstadt verstehen mit dem großen Hafen und so weiter und trotzdem der Eindruck entstanden ist, dass die Leute eben nicht wissen, wie die Milchtüte in den Supermarkt kommt, dass die nicht vom Himmel fällt, sondern irgendwo hingeliefert werden muss, ist ja schon ein bisschen überraschend.
Ja, das ist wirklich ein deutlicher Widerspruch und Sie haben vollkommen recht, umso absurder bei einer Hanse bzw. Handelsstadt, die eigentlich wissen müsste, ne, dass man von Warenströmen lebt. Hamburg ist dadurch reich und vor allen Dingen auch berühmt geworden. Und ich nenne Ihnen mal ein Beispiel. Wir sitzen ja hier in Berlin, aber wir kümmern uns ja um verschiedenste Regionen Deutschlands. So eine Geschichte wie zum Beispiel autoarmes Ottensen. So, das ist natürlich ein Widerspruch an sich. Da wohnen ja Leute, denen es ganz gut geht, die natürlich auch konsumieren wollen. Im Übrigen, das ist vielleicht auch für Sie interessant, wenn man das Bundesland-Ranking bezüglich der Bestellmengen sich ansieht, ist Hamburg auf Platz Nummer 1.
Ehrlich?
Nummer 1. Also die Hamburger bestellen am meisten. Und wenn man das nach Städten aufteilt, ist Hamburg auf Platz Nummer 2 nach München. Und das liegt einfach daran, den Hamburgern geht's gut. Die haben Geld, die Kaufkraft ist hoch. Und deswegen wird natürlich ordentlich bestellt. Also um im Beispiel Ottensen zu bleiben, da kann man dann gemütlich... Und das ist ja die Besonderheit, in der wir uns nahezu weltweit befinden. Hinter jeder Wohnungstür haben sie einen internationalen Supermarkt. Man bestellt in Ruhe und bestellt sich, worauf man gerade Lust hat und ärgert sich dann aber, wenn man ein Fahrzeug hört. Motorengeräusch, Türen werden aufgemacht, Türen werden zugemacht. Das ist ein Widerspruch. Wie lösen wir das? Wir haben imaginiert unsere Werktore permanent offen. Ich sprach im Weihnachtsgeschäft von 20 Millionen Sendungen. Das bedeutet 20 Millionen Touchpoints täglich mit dem Kunden. Und der Kunde fühlt sich natürlich dazu berufen, uns zu bewerten und sagt, Mensch, das Fahrzeug sah uns so und so aus oder der Zusteller sah so oder so aus. Im Idealfall natürlich gepflegt, freundlich ein Elektrofahrzeug, das in einem exzellenten Pflegezustand ist, selbstverständlich frisch gewaschen. Uns lehrt die Realität.
Entspanntes Auftreten und ja, noch einen flotten Spruch auf den Lippen und dann entsprechend immer mit der Ruhe. Genau.
Genau, noch so ein bisschen dem Kind des Hauses über die Haare streichen, ne? dem Hund ein freundliches Wort zuwerfend, ne? Also die personifizierte Kundenorientierung und Gelassenheit. Das funktioniert natürlich auch in Teilen. In anderen Teilen eben wiederum nicht so. Und da muss ich wirklich auch ehrlich zugeben, haben wir natürlich noch ein wenig Luft nach oben. Aber, und wie immer, es ist so ein Geben und Nehmen. Und je freundlicher wir empfangen werden, so, Herr Landfermann, geht die Tür auf und sagt, Mensch, endlich sind Sie da, herzlich willkommen. und schön, dass Sie hier direkt bis an unsere Haustür fahren können, trotz des Quartiers Autoarmes Ottensen, um mal in diesem Bild zu bleiben. Ja, das ist so ein bisschen der Widerspruch. Und man muss natürlich auch bedenken, gerade in urbanen Regionen muss man sich in Teilen die Frage stellen, und ich sage das wirklich als Mensch, der sein Auto mag und auch gern nutzt, inwieweit Autos überhaupt notwendig sind und möglicherweise wir durch unsere hochwertige Dienstleistung das ersetzen. So, stell das die Frage einfach mal in den Raum.
Denn ja, nach dem Motto, wenn wir es Ihnen bringen, brauchen Sie alle nicht mehr losfahren, um sich es zu holen, so ungefähr. Ich glaube, und wenn Sie sagen,
wir bringen es gesammelt und es muss nicht individuell, jeder muss individuell losfahren.
Genau. Also das müsste ja eigentlich einen Effekt haben und insofern ist das ja eine wichtige Funktion, auch wenn man über ein autofreies Ottensen zum Beispiel spricht oder auch über die Quartiersentwicklung insgesamt, ist ja, sagen wir mal, das Grundinteresse da, dass man eher sagt, je weniger Autoverkehr ist natürlich für ein Wohnquartier, desto besser vielleicht, können Kinder spielen, man hat mehr Freiraum. Aber man muss ja die Bedürfnisse für Lieferverkehre und für Handwerksunternehmen und so weiter, also für Fahrzeuge, die dann da doch rein müssen, von denen die Bewohner ja auch direkt profitieren, mit berücksichtigen. Ist das in solchen Diskussionen denn ausreichend berücksichtigt im Moment oder wird da das Kind mit dem Bade ausgeschüttet, sozusagen gar keine Autos mehr und dann entsprechend schießt man sich ja so ein bisschen selbst ins Bein, ne?
Ja, das ist interessant. Also wenn zum Beispiel neue Quartiere geplant werden, wird oft oder gar nicht das Thema Paketzustellung, Handwerker, wie kommen die rein, mitgedacht. Das ist wirklich kurios. Weil Menschen, die dort wohnen, wollen natürlich auch an den internationalen Warenströmen teilhaben. Also es wäre kurios, wenn gerade die Menschen daran kein Interesse hätten. Und das Thema zum Beispiel Paketboxen, neutrale Paketboxen oder Paketautomaten, das wird so die Zukunft sein. Zum einen individuell genutzte Paketboxen, das ist so wie ein Briefkasten. Stellen Sie sich vor, Sie vermieten oder verkaufen eine Wohnung ohne Briefkasten, ne? Oder ohne Wechselsprechanlage, sagt jeder, nö, will ich nicht, ohne Klingel, nö, kein Interesse. Und Quartiere heute werden häufig noch ohne diese Möglichkeit gedacht, eine individuelle Paketbox zu nutzen oder eben, wir nennen das Out-of-Home-Delivery, also Paketautomaten zu nutzen. Und das ist die Zukunft. Und das muss natürlich bei Quartieren bedacht werden, aber auch so simple Sachen, wenn man zum Beispiel Tiefgaragen nutzt. Wie hoch ist die Einfahrtshöhe? Kommen unsere Zustellfahrzeuge da noch rein? Beziehungsweise kann man bis möglichst weit ran an den Kunden kommen, um ihm sein Paket zuzustellen? All das sind natürlich Sachen, die zukünftig mehr mitgedacht werden müssen. Wir reden auch mit Wohnungsbaugenossenschaft, wir reden mit Investoren, wir reden mit Städten und Kommunen und weisen darauf hin. Aber das ist natürlich wichtig, dass das mitgedacht wird.
Hört man Ihnen dazu?
Ja, klar. Also gut. Da sind dann viele, doch, nee, das funktioniert das ganz gut.
Ja. Da ist natürlich dieses neue Verkehrszeichen, was Sie erwähnt haben, ein super Schritt. Aber dann in der Planung muss natürlich dann auch einer auf die Idee kommen, den Raum dafür vorzusehen, sozusagen, wo man dieses Parkzeichen aufstellen kann. Das ist natürlich dann ganz wichtig. Was halten Sie denn davon, da vielleicht auch noch einen Schritt weiter zu gehen? Man sieht das ja jetzt schon ab und zu, dass es auch flexible Parkzonen gibt, ne? Die für eine bestimmte Zeit sind sie Ladezone, in einer anderen Zeit haben sie vielleicht eine andere Funktion. Also Stichwort, kann man das digital lösen, wie der Verkehrsraum genutzt wird? Ne? Also ich sag mal, vormittags kommen die Lieferfahrzeuge, nachmittags kommt vielleicht ein Handwerksfahrzeug, so dass man unterschiedlich, also dass man sozusagen, und das ist ja sozusagen der Hauptkonflikt, es gibt zu wenig Platz für alles.
Und die Userflächen.
Und genau. wenn man das möglichst flexibel nutzbar macht, und dann kommt man natürlich schnell darauf, das irgendwie digital lösen zu wollen. Das heißt, man hat eventuell in Zukunft Fahrzeuge, die sich selbst so einen Platz buchen können, ne, weil die Software schon weiß, an welchen Orten die Pakete im Fahrzeug ausgeliefert werden müssen. Ist ja eine Route geplant wahrscheinlich. Ist da Potenzial drin? Und ja, und dann muss das natürlich eben räumlich auch mitgedacht werden, solche Räume und Offenheit sein. Ne? Ich sag mal, es gibt ja auch, Verkehrsräume, die selten genutzt werden, ist ein klassisches Beispiel eine Bushaltestelle, wo man ja optimal auch mit einem Lieferfahrzeug ranfahren könnte, wo meistens halt kein Bus steht. Nur so als Beispiel. Ne? Wenn man einen begrenzten Raum hat, muss man ja nachdenken, wie man den optimal nutzen kann. Jedenfalls wäre das so unsere Auffassung.
Ja, und da haben Sie vollkommen recht, dass das Stichwort Digitalisierung, das vollmundig von jedem Politiker in den Mund genommen wird, mal wirklich anzuwenden. Wir nennen das smarte Ladezonen und Sie beschreiben es richtig. Also zum Beispiel 9 bis 16 Uhr exklusive Nutzung für Lieferverkehre und eine Haltemöglichkeit von lieber 30 Minuten als 5 Minuten. 30 Minuten deswegen, weil wir dann natürlich vom Fahrzeug aus nicht nur ein Paket zustellen können, sondern mehrere fein distribuieren können. Das ist sinnvoll, das ist gut. Und dann meinetwegen ab 16 Uhr, ab 18 Uhr Nutzung für den Individualverkehr. Wichtig ist natürlich auch, dass dann jeder, der sich nicht an die Regeln hält, weiß, dass konsequent abgeschleppt werden muss. Das ist so ein Thema.
Ne? Das ist, müssen da sein.
Ja, genau. Also ein hartes Sanktionsregime, analog quasi zu einem Taxistand oder einem Behindertenstand, ne, da stellt sich ja auch keiner hin. Da weiß jeder, okay, wenn ich da stehe, werde ich abgeschleppt. Und das
wird teuer.
Das wird teuer, ne? Und ansonsten, so in Singapur kann man das ganz gut sehen, da wird dann blinkend darauf hingewiesen, ob ein Parkplatz genutzt werden kann oder gerade eben nicht. In UK gibt es das auch. Also das ist ja sinnvoll, ne? Pendler kommen dann nach Hause, stellen ihr Fahrzeug hin und wissen, okay, bis 8 oder 9 Uhr muss ich dann wieder weg sein. Stört aber in dem Fall nicht, weil man ja ohnehin sich auf den Weg zur Arbeit begibt. Und nein, das ist eine tolle Lösung. Und man kann das ja auch messen. Interessant wird es ja auch dort. Wir haben ja jetzt schon häufig KI-basierte Zustelllösungen an Bord. Das ist manchmal auch sinnvoll, dass man einen längeren Weg wählt, um trotzdem pünktlich beim Kunden zu sein und auch verschiedene Tageszeiten nutzt. Also die Haupt-Rush-Hours kennen wir alle, hat man dann irgendwo zwischen 7 und 10 Uhr. Da wollen alle zur Arbeit und danach flaut der Verkehr wieder ab. Und gerade in Kombination, das ist ein Zukunftsthema natürlich, KI und autonomes Fahren, wird man viel flüssiger durch den Verkehr kommen und natürlich gerade auch solche Haltemöglichkeiten nutzen können. Das Stichwort ist KI, das Stichwort ist Digitalisierung und eben smarte Ladezonen. Ich glaube, je mehr künstliche Intelligenz dabei ist, desto smarter wird das funktionieren. Aber das ist Zukunftsmusik, aber wir sind im Grunde schon mittendrin.
Und das müsste ja, also da ist wahrscheinlich ja wichtig, dass auch dann die Verkehrsträger, die den Berufsverkehr darstellen, vernetzt sind miteinander. Ne? Das beginnt ja jetzt, wir haben jetzt in Hamburg, sehen wir das jetzt, dass man sozusagen sekundengenau zeigen kann, wo ist ein Bus oder wo ist ein Moja-Fahrzeug, da funktioniert das schon. da kann man sich ja relativ leicht vorstellen, dass wenn alle Verkehrsträger, die unterwegs sind, oder was heißt alle, zumindest die beruflich unterwegs sind, zum Beispiel eben auch Lieferfahrzeuge, wenn die alle vernetzt sind, dass da ein Riesenpotenzial dahinter steckt, die auszubalancieren. Sie haben es ja schon gesagt, ne? Niemand möchte gerne durch den Stau fahren, aber wenn das System, also wenn die Informationen, welcher Weg jetzt der beste ist, der schnellste ist, der kürzeste ist, automatisiert kommt über KI, ist das natürlich wahrscheinlich was, was echt Potenzial hat.
Absolut. Und da fällt mir auch wieder Ihre Stadt ein. Die Lufthansa Industry Solutions hat ja ihren Sitz dort in Norderstedt. Und die haben für uns in diesem Jahr genau zu dem Thema eine Studie gemacht. Finden auch die interessanten Hörerinnen und Hörer unter auf unserer Homepage bpex-ev.de.
Und da legen wir in den Shownotes.
Ja, gerne. Und da kann man das genau auch nachvollziehen, wie das zukünftig laufen wird. Und ja, die Vernetzung der Verkehre, das ist das Stichwort. Ne? Und das kann man ziemlich genau vorhersehen. Auch natürlich eine Zustellung in den Abendbereich. Da haben wir zum Beispiel häufig das Thema so mit jungen Familien, wenn man dann nach 20 Uhr klingelt, sagen die Menschen, jetzt haben sie aber meine Kinder aufgeweckt. Da muss man natürlich aufpassen. Andere Kunden interessiert das gar nicht. Die sagen, mir egal, kannst du mir immer zustellen.
Im Übrigen sind auch sogar dankbar, weil sie dann nämlich entsprechend zu Hause sind, das annehmen können, ansonsten teilweise gar nicht da sind. Das ist ja, deswegen sind die Boxen für sie mit Sicherheit auch attraktiv.
Exakt, so ist es. Und das wird ja auch verkannt. Wir haben ja auch Spezialisten bei uns in der Verbandsstruktur, die nur nachts fahren, die für die Landwirtschaft Produkte zustellen, so Treckerreifen zum Beispiel, sonstige Ersatzteile, die eben landwirtschaftliche Maschinen benötigen. Oder natürlich auch im Automotive-Bereich. Also wir liefern Werkstätten und da haben dann unsere Zusteller einen Schlüssel, haben Zugang zu der jeweiligen Werkstatt und stellen dann nachts zu, gerade in Gewerbegebieten. Das ist auch ein Bereich, in dem wir sehr aktiv sind, der häufig unterschätzt wird. Naja, und auch, was ich gar nicht so nachvollziehen kann, diese Kofferraumzustellung ist nach wie vor, die Deutschen haben ja ein besonderes Verhältnis zu ihrem Auto, ich durchaus auch, aber das macht nicht ganz selbstverständlich, sagt hier, in einem definierten Zeitfenster kann in meinem Kofferraum zugestellt werden. Ne? Da sind wir ja auch beim Thema effektive Nutzung von Ladezonen. Dann kann man möglicherweise in einem definierten Zeitfenster dort zustellen. Finde ich auch sinnvoll. Aber, und ganz besonders wird das Thema sein, anbieteroffene Paketautomaten, die aufgestellt werden, die natürlich dann auch nachts bestückt werden können, beziehungsweise Retouren, die selbstverständlich anfallen. Das ist das Serviceversprechen. Gerade natürlich des Online-Handels dann auch wieder entleert werden können. Das ist funktioniert natürlich reibungslos und damit entzerrt man natürlich auch Verkehre.
Ja, und es wird für Ihre Branche ja auch einfacher, weil man sich darauf verlassen kann, dass diese Paketbox da ist. Ne? Das könnte ja Effizienzsteigerungen dann auch bringen. Ich denke mal, das Unangenehmste ist ja, wenn man das Paket wieder mitnehmen muss, irgendwo anders nochmal hinfahren muss, um es abzugeben oder nochmal kommen und so weiter. Das ist ja alles das, was erstens den Kunden unglücklich macht, aber ihre Branche auch wahrscheinlich, ne? Weil das zusätzliche Kosten verursacht. Wenn man das in so eine Box ablegt, dann weiß man, die Box steht da und fertig. Ne? So.
Ja, also über den Daumen kann man sagen, dass 50% der Kosten auf der letzten Meile entstehen. Mhm. Das ist übrigens immer ganz interessant, wenn man mit der Politik redet, sie sind ja Profis, ne? Die denken ja, dass es nur Kleintransporter und Lastenräder gibt, ne? Und die weltweit alles zustellen. Vergessen natürlich, dass wir auch Flugzeugflotten haben, ziemlich große teilweise sogar, und natürlich gerade in den Interdepotverkehren oder Feederverkehren natürlich LKW unterwegs sind und die letzte Meile eben wahrgenommen wird von unseren Kunden, aber die natürlich besonders optimiert werden kann, denn Sie haben vollkommen recht, jeder Zustellversuch sollte möglichst beim ersten Mal funktionieren. Das ist nachhaltig und das sorgt auch dafür, dass wir in unserem ja doch eher margenschwachen Bereich Geld verdienen. Sie wissen, aus kartellrechtlichen Gründen äußern wir uns nicht zu Preisen. Dennoch verweist da gern auch auf unsere CAP-Studie, da kann man das mal vergleichen. wie da die Entwicklung ist. Wir haben schon zu kämpfen mit einer ausgeprägten Nullversandkostenmentalität und einer durchaus, ja, mit einer hohen Serviceorientierung. Also unsere Kundinnen, unsere Kunden erwarten eine Haustürzustellung. Und ich denke, in einer modernen Welt wird diese Out-of-Home-Delivery, die Paketautomaten, immer mehr zum Faktor. Und die Kunden werden auch merken, wie angenehm das ist. Das entspannt ja irgendwo auch, ne? Man weiß, ja, auf dem Weg zur Arbeit hin oder zurück kann man dann sein Paket dieser Box entnehmen oder auch retournieren. Ich finde das ganz angenehm. Also das ist eher ein Komfortgewinn. Stellen Sie sich jetzt in unserer Situation vor, da klingelt ein Paketzusteller und wir müssen unseren Podcast jetzt unterbrechen. Ist ja eher lästig. Und so ja, wissen wir, okay, das Paket ist da, können wir irgendwo abholen, wenn es passt. Und
also ich denke auch, da gewöhnen sich die Leute wahrscheinlich schnell dran. Weil es ist einfach auch stressig, ne? Dann wird das Paket beim Nachbarn abgegeben oder man muss noch zu einem Paketshop fahren oder man muss runtergehen, wenn man gerade im Homeoffice arbeitet, wie Sie eben gesagt haben. Man kriegt 50 E-Mails, wo das Lieferfahrzeug jetzt ist, was ja eigentlich toll ist, weil man dann sieht, okay, wird gut getrackt. Aber wenn man weiß, okay, das wird heute in der Box bei mir um die Ecke abgestellt, ich glaube, das ist super attraktiv. Ja, finde ich auch. Gute Idee, um Effizienz auf beiden Seiten. Und das ist ja auch, das bringt ja dann auch Nachhaltigkeit. Jeder unnötige Zustellversuch, so heißt das ja offensichtlich in Ihrer Branche, kostet ja auch CO2 und Geld und so weiter und sollte möglichst ja vermieden werden. Wie geht es denn da weiter? Dekarbonisierung ist ein Thema. Lieferverkehre in der Stadt, hatten Sie vorhin schon mal Elektrofahrzeuge kurz erwähnt. Ist das auf dem Vormarsch? Ist das der Weg für die innerstädtischen Lieferverkehre, die Elektromobilität? Oder wo sehen Sie da die Entwicklung hingehen?
Ja, ich denke ja. Gerade unsere Branche ist prädestiniert dafür. Wir bewegen uns in Radien von 30, 35 Kilometern in urbanen Ballungsräumen und da bietet sich selbstverständlich Elektromobilität an. Wichtig in dem Zusammenhang ist natürlich, Lademöglichkeiten mitzudenken. Also das tagsüber funktioniert das nicht. Wir haben da eine sehr enge Taktung bei der Zustellung, aber dass wir, wenn wir unsere Fahrzeuge dann nachts aufladen müssen, eine entsprechende Ladeinfrastruktur vorfinden. Das ist natürlich ein politisches Thema, funktioniert häufig noch nicht in einem ausreichenden Maße. Und gerade im Bereich Interdepot, Fiederverkehre ist es so, da setzen wir auch teils auf alternative Lösungen, aber dort ist das Thema wesentlich komplexer. Also bei langen Strecken, Elektromobilität, Wasserstoff und so weiter, das ist eher Zukunftsmusik. Da muss man schon noch Geduld haben. Aber gerade auf der letzten Meile, im urbanen Raum, im Ruralen sieht es wieder anders aus. Also das ist ja auch eine Besonderheit unserer Branche. Wir ermöglichen Teilhabe aller, egal ob man auf der Alm, auf der Hallig wohnt oder direkt an der Alster. Das ist eine Besonderheit, das gab es früher nicht. Hat übrigens den interessanten Effekt, dass die Landbevölkerung im Vergleich nicht mehr so viel Geld spart wie früher. Das ist so ne? Nachvollziehbar. Früher war es so, Mensch, bevor ich mich dann von, was weiß ich, von Husum nach Hamburg begeben habe oder mir fällt jetzt irgendein kleines Dorf, hat man dann gesagt, ach, brauche ich das überhaupt? Nee, trage ich noch meine Hose ein bisschen länger. Heutzutage ist das natürlich anders, ne? Und da sagt man, ja, und natürlich ist es so, die Elektromobilität ist für Ballungsräume prädestiniert. Dennoch ist es so, wir setzen natürlich auch auf moderne Dieseltechnologie und ich wäre da vorsichtig, das zu sehr zu verteufeln. Wir setzen da auch auf, je nach Einsatzzweck natürlich, auf Anbieteroffenheit. Und natürlich bietet sich auch manchmal das Lastenrad an. In bestimmten Regionen sicher gut, passt aber nicht für alle. Zukunft in urbanen Räumen, da sind wir besonders im Fokus, relativ kleine Elektrofahrzeuge.
Das ist so ein bisschen, okay.
Wenn wir über kleine Elektrofahrzeuge sprechen, was halten Sie denn von, also es gibt ja die unterschiedlichsten Dinge, die gerade ausprobiert werden. Und dann gibt es ja die automatisiert fahrenden kleinen Zuliefer, Fahrzeuge. Ich denke da so an ein Unternehmen mit brauner Couleur, die da entsprechende Fahrzeuge hatten für Einzelanlieferungen und sowas. Hat sowas Zukunft?
Ja, ich denke schon. Gerade dieses autonome Fahren oder so revolvierende Paketstation, so will ich es mal nennen. Also zum einen diese Variante, das ist übrigens ja auch ein Arbeitsmarktthema. Wir haben einen Arbeits- und auch Fachkräftemangel. Wir stellen jedes Jahr ungefähr 7000 Menschen ein und finden die natürlich nicht so ohne weiteres. Obwohl wir, und das möchte ich betonen, doch durchaus mit attraktiven Bedingungen werben oder punkten können. Im Übrigen, welche Branche bietet Menschen, die keine Ausbildung haben, derartige Chancen? Bei uns kann man ad hoc anfangen. 85%. Wir haben eine Umfrage, eine anonyme Umfrage unter über 1000 Zustellerinnen und Zustellern gemacht, haben keine Berufsausbildung. 85%, und denen bieten wir die Möglichkeit, auf ehrliche Art und Weise Geld zu verdienen und nicht dem Staat zur Last fallen. Nehmen Sie mir es nicht übel, da muss ich natürlich noch mit Blick auf die Politik kurz Bürgergeld kritisch würdigen und einen zu hohen Mindestlohn ebenfalls. Sie wissen, die Flut hebt alle Boote, und es ist doch absurd, wenn man sagt, 15 Euro, es klingt gut, aber alle haben ja dann mehr Geld in der Tasche und automatisch steigen die Preise. Umso absurder ist einfach Wahlkampf über den Mindestlohn. Es muss im Grunde sein, dass die Tarifpartner sich hinsetzen und eine vernünftige Lösung finden. Und vor allen Dingen muss sich das an der Produktivität orientieren. Ich kann für meine Branche sagen, dass wir marktgerechte Löhne zahlen. Und da ist es natürlich wichtig, um vernünftige Leute zu kriegen. Und wir haben Arbeitskräftemangel. Die kriegen sie ja nicht überzeugt, indem sie denen möglichst wenig zahlen, sondern indem sie anständig zahlen. So, das mal als Sidestep zu diesem Thema. Und Bürgergeld ist natürlich auch mehr als kontraproduktiv, weil ich glaube, ein Mensch, der mit beiden Beinen im Leben stehen will, ist glücklich, wenn er Arbeit hat und nicht, wenn er vom Staat verzogen wird. Und wie gesagt, politischer Verband. Früher hat der Staat die Bürger erzogen, habe ich als eher liberal orientierter Mensch auch meine Distanz. Aber heute verzieht er die Menschen, was ich mindestens genauso schlimm finde. Und da können Sie natürlich auch ungefähr die Präferenz, wenn wir nachher noch über das Politikthema reden, in Bezug auf mögliche Regierungskonstellationen ablesen. Aber jetzt komme ich zum Thema autonomes Fahren zurück. Natürlich ist es für den zukünftigen Arbeitnehmer angenehmer, wenn sein Zustellfahrzeug vom Depot kommend zu seinem direkten Arbeitsplatz, zum Beispiel nach Ottensen oder wo auch immer, hinkommt und er dann nur noch sich um die Zustellung kümmern muss. Die heißen ja nicht Fahrer, sondern Zusteller, und das Fahrzeug bewegt sich parallel dazu, neben der schon genannten Alternative. Das ist eben autonom patrouillierende Zustellfahrzeuge gibt, die dann auf Geheiß des Kunden anhalten, appbasiert, und man sein Paket entnehmen kann oder auch wieder in das Fahrzeug als Retoure zurückgeben kann.
Also das sehen Sie in welchem Zeithorizont als relevante Alternative? Also jetzt mal wahrscheinlich Pilotprojekte gibt es wahrscheinlich schon hier und da, aber
ich bin
ist das in 10 Jahren soweit oder?
Ja, ich, als Verbandsvertreter ist man ja auch immer Optimist, und ich will jetzt nicht den Politiker spielen und sagen, geht morgen los, aber der von Ihnen genannte Zeitraum ist möglicherweise realistisch. Also vieles entwickelt sich ja relativ schnell, und wenn man jetzt sagt, 2030 ist ja immer so das Thema, da entwickelt sich einiges. Also nächsten 10 Jahre auf jeden Fall. Hängt von der Regulierung ab, ne? Das ist ja immer unser Problem.
Der Rahmen muss
stimmen,
ja.
Wenn Sie sich in Texas das angucken oder in China und so weiter, es funktioniert überall dort gut, wo der Staat nicht zu sehr regulierend eingreift.
Ja. Und das wird aus Ihrer Sicht die Fachkräfte-, Arbeitskräfte-Thematik zumindest lindern? Also, weil wenn Sie sagen, es muss ja sowieso noch eine Person mitfahren, um die Pakete ein- und auszuladen, hat man ja dann genauso viele Personen pro Fahrzeug. Aber diese autonomen Fahrenden, wo dann sozusagen der Kunde ein- und auslädt, in Anführungsstrichen, das würde ja dann ohne Personen, zusätzliche Personen funktionieren.
Ja, es erleichtert den Alltag. Also betonen möchte ich, dass eine Tätigkeit in der Cab-Branche krisensicher ist. Hier werden Menschen gebraucht. Aber, und das ist natürlich besonders Autonomie, KI sorgt für weniger Schleppen. Ne? Also sie müssen natürlich die Pakete, ich wähle jetzt bewusst die Begrifflichkeiten der Gewerkschaften. Bei uns ist es tatsächlich so, dass die Arbeit durchaus herausfordernd ist. Dennoch möchte ich betonen, dass Pakete jenseits der 20 Kilo, das steht gerade in Rede, dass das über eine Verordnung geregelt werden soll, die Ausnahme sind. 2-3% wiegen mehr als 20 Kilo, der Rest deutlich drunter. Das Durchschnittspaket bewegt sich so um die 4 Kilo. Das ist durchaus zu handeln. Nein, aber wenn diese Sortierungen in das Autonomen dann in den Innenstadtbereich patrouillierende Fahrzeug schon durchgeführt sind, ist das natürlich durchaus angenehm für den Zusteller, weil er dann nur noch das Paket in Empfang nehmen muss und dem glücklichen Kunden überreichen darf.
Sehr schön, wunderbar.
Thorsten? Sehr cool. Heißt also, da dürfen wir auch in Hamburg in der näheren Zukunft etwas erwarten oder ist das, also gibt es da schon Planungen in die Richtung oder ist das also wirklich im Augenblick noch so auf dem Reißbrett?
Ja, da gibt es schon Planung. Ich verstehe mich natürlich mit meiner Organisation als eher visionär. Für die Details würde ich dann doch Individualgespräche mit unseren Mitgliedern führen. Sie wissen, das sind natürlich auch Wettbewerbsthemen. Wir sind der Gralshüter des Wettbewerbs und wir äußern uns jetzt nicht über individuelle Strategien. Da gibt es ein schönes Unternehmen, das den gleichen Namen mit einem Luxuslabel teilt, bei Ihnen in Hamburg ansässig, aber die anderen sind mindestens genauso innovativ. Da würde ich dann, macht ja auch vielleicht Spaß, so die Podcast-Reihe dann zu erweitern mit Dennis Kollmann von Hamburg, in Hamburg, da haben Sie ja kurze Wege, Hermes CEO oder wer auch immer natürlich von den anderen großen namhaften Herstellern dort zur Verfügung steht. Hamburg ist Pionier, also zum Beispiel beim Mikrodepot. Das ist auch, das war in der Mönckebergstraße ein spannendes Thema, wurde von UPS genutzt, aber auch von den anderen. Und da war Hamburg wirklich visionär und hat eben die Möglichkeit geboten, ein Mikrodepot zu errichten. Das war in Berlin zum Beispiel weitaus schwieriger. Ich finde, Hamburg ist gerade in dem Bereich Pionier und ich denke auch bei den Themen autonomes Fahren zukünftig hängt so ein bisschen von den politischen Konstellationen ab, würde ich sagen. Wir sind auf jeden Fall dabei.
Super, wir haben in der VEK mal so ein Spruch, so ein Slogan uns überlegt. In Hamburg sind wir ja nah am Wasser gebaut, so mit Hafen und Maritim und auf dem Wasser gilt ja die Florian, Regel.
Das klingt klasse. Wir sind nah am Wasser gebaut, klingt gut.
Nah am Wasser, ja.
So traurig sind wir auch nicht, aber ich glaube, wir wissen alle, was du meinst.
Ja. Auf See gilt ja die Regel Berufsverkehr vor Privatverkehr. Und wir haben eigentlich gedacht, dass das gar keine so schlechte Grundhaltung ist. Ist natürlich nicht ganz so leicht auf den Verkehr an Land zu übertragen. Aber so als Grundprinzip finde ich das eigentlich ganz gut, weil wir davon ausgehen, und das ist ja auch die Intention auf See, jemand, der beruflich unterwegs ist, hat erstmal einen höheren Bedarf, sein Mobilitätsbedürfnis befriedigt zu bekommen. Das spricht ja schon so ein bisschen in die Richtung, was wir vorhin diskutiert haben. Parkzonen, Lieferzonen, Haltezonen. Es gibt ja weitere, ich sag mal, auch Zonen in der Stadt, die eigentlich schon Berufsverkehren vorbehalten sind, aber eben noch nicht so richtig flexibel genutzt werden, die Busspuren beispielsweise. Die ja jetzt im Moment hauptsächlich für Busse oder jetzt werden sie geöffnet für, sind zum Teil geöffnet für Taxis, in Hamburg auch für Moja, wieso nicht auch für Lieferfahrzeuge? Also müssen wir vielleicht von der Haltung her mal so ein bisschen in eine andere Richtung gehen und sagen, wir sind alle davon abhängig, dass die Personen, die beruflich in der Stadt unterwegs sind, tatsächlich nicht, also weiterkommen, um uns weiterzubringen als Gesellschaft. Und vielleicht haben die ein bisschen ein höheres Bedürfnis, voranzukommen, zumal eben da ein Umstieg, ich sag mal, von einem Paketdienst auf die U-Bahn nicht funktioniert. Ne? So, und das ist beim Personentransport vielleicht ein bisschen anders. Also, was halten Sie von dieser Grundhaltung, dieser Grundidee, sie mal mit reinzubringen?
Ich habe sie sehr gut verstanden und ich bin auch Hobby-Skipper und wohne hier am Wannsee, also auch dicht am Wasser gebaut sozusagen. Und ich bin natürlich mit Blick darauf durchaus ein Freund, dass man den Profis den Vorrang lässt. Nun ist unsere StVO relativ privilegierungsfeindlich, hat Vor- und Nachteile und dieses Thema Busverkehr, Busspuren wird zum Beispiel in Berlin sehr gut umgesetzt. Ich war vor einem Monat circa hier in Berlin bei der Eröffnung von Busspuren in Kombination mit Ladezonen dabei. Das finde ich eine gute Lösung. Das müssen Sie sich so vorstellen, dass auf Busspuren dann piktografisch Ladezonen alle paar hundert Meter entsprechend gekennzeichnet sind und unsere Leute dort be- und entladen können. Finde ich hervorragend. Halte ich auch für sinnvoll. In Hamburg ist nicht unumstritten, aber der ist besser auf jeden Fall für den Verkehrsfluss. Generell ist es natürlich auch, unsere Leute sind Profis. Sie fahren den ganzen Tag nur Auto und das nicht zum Selbstzweck, sondern weil sie möglichst effizient und gut durch den Stadtverkehr kommen wollen. Also ich unterstelle Ihnen damit ein höheres Maß an Professionalität einfach im Umgang und sehe dort auch beim Thema zweite Reihe parken, eine Privilegierung halte ich dafür möglich oder in Zufahrt in beschränkt befahrbare Straßen etc. Bei mir laufen sie da offene Türen ein, aber gerade das Thema Busspuren finde ich gut und gerade hier in Berlin machen wir damit sehr gute Erfahrung. Und ich finde, den Profis sollte da eine gewisse Privilegierung eingeräumt werden. Und ich halte das für sinnvoll und gut. Ja.
Super.
Ich versuche jetzt gerade die Analogie noch zur Schifffahrt zu machen. Da ist es ja vor allen Dingen der Tatsache geschuldet, dass ein großer Frachter einen viel längeren weiß nicht, heißt das Bremsweg? Halteweg hat. Aber das funktioniert ganz gut. Und ich glaube, die Akzeptanz wird dort auch weiter steigen, ne? Weil die Menschen wissen einfach oder nehmen zunehmend mehr zur Kenntnis, was wir transportieren. Auf den Autobahnen gibt es ja einige Speditionen, die sagen, hier, ihr Joghurt fährt gerade vor Ihnen oder wo transparent die Produkte abgebildet werden, die gerade transportiert werden. Ich finde, da sollten wir auch noch effektiver unterwegs sein. Wir machen das übrigens. Wir laden gerade Politiker oder sonstige Multiplikatoren ein in unsere Depots. Und dort sehen die dann und sind ganz erstaunt, dass die Produkte, FMCG oder Konsumprodukte jeglicher Art, die sie eben täglich nutzen, von uns transportiert werden. Also es ist immer wieder bemerkenswert, dass dieser abstrakte Gedanke, warum wir im Verkehr wohl unterwegs sind, genauso natürlich, warum gibt es verschiedene Unternehmen? Da antworte ich natürlich aus Wettbewerbsgründen. Außerdem sind wir natürlich in verschiedenen Bereichen unterwegs. Es gibt ja auch viele, die sagen, warum fährt jetzt nicht nur ein Fahrzeug rein? Ja. Ein Fahrzeug bedeutet ein VIB-Paket. Viele können sich wahrscheinlich an die DDR nicht mehr so genau erinnern, aber überall dort, wo es keinen Wettbewerb gibt, steigen die Preise und führt zu Schlampereien. Ne?
Also sinkt die Servicequalität wahrscheinlich.
Ne? Und früher, als die Staatspost tätig war, hat so ein Paket schon 6, 7, 8 Tage gebraucht und kam dann völlig zerfleddert an. Und dadurch, dass der Wettbewerb da ist, funktioniert das. Wir haben eine Regellaufzeit von 24 Stunden beim Standardpaket. Beim Express- und Kurierbereich geht es natürlich weitaus schneller. Das finde ich bemerkenswert. Ne?
Und das ist Wahnsinn. Jetzt steht ja im kommenden Jahr eine Bundestagswahl an, die etwas schneller kommt, als wir alle wahrscheinlich gedacht haben, noch vor kurzem. Was sagt denn Ihre Branche zur Politik? Was sind die wichtigen Themen, die angesprochen werden? Wir haben ja eine ganze Menge schon schon touchiert, aber wenn wir das nochmal zuspitzen, wo braucht man Unterstützung? Dekarbonisierung, Vernetzung, Wahrnehmung der Branche, Fachkräfte, Regulierung, ne? Sie leiden in Anführungsstrichen wahrscheinlich auch unter Regulierung. Das ist ja ein großes Thema. Was würden Sie sagen?
Ja, da sprechen Sie gelassen Großes an. Also wir haben ja am 23. Februar Wahlen und haben so ab Anfang Mai dann eine mögliche Regierung. Der vermutlich zukünftige Bundeskanzler hat sich ja gestern ziemlich offen gezeigt, was heute auch für eine gewisse Kontroverse sorgt. Bei uns ist es relativ einfach. Bürokratieabbau heißt Deregulierung. Der Staat ist einfach in vielen Bereichen viel zu übergriffig. Er ist der Meinung, dass er alles besser machen kann. Das Gegenteil ist der Fall. Die arbeitsteilige internationale Wirtschaft sorgt dafür, dass Sachen gut funktionieren und nicht der übergriffige Staat. Wir brauchen vernünftige Rahmenbedingungen im Wettbewerbsbereich. Wir haben in Deutschland immer noch diese Spezialsituation, dass ein Staatskonzern privilegiert wird. Das stört uns als Gralshüter des Wettbewerbs. Wir sind weiter auch der Meinung, dass unsere Branche gerade im Arbeitsbereich eine großartige Integrationsleistung realisiert und das täglich. Also das Thema Arbeitsmarkt, Arbeitsbedingungen spielt bei uns eine ganz entscheidende Rolle. Diese vermeintlichen Privilegierungen, die eigentlich eine Verziehung des Bürgers sind über das sogenannte Bürgergeld, das gehört abgeschafft und auch ein staatlich oktroyierter Mindestlohn schadet dem Standort Deutschland. Natürlich, Sie haben das Thema Energiepreise angesprochen, der Verbraucher wird überall zur Kasse gebeten. Selbst die FDP hat jetzt eingeräumt, dass die Erhöhung der Lkw-Maut ein Fehler war, denn wer bezahlt das letztlich? Der Endverbraucher. All das führt zu Kostensteigerungen, die den Wettbewerbsstandort Deutschland verschlechtern. Also alles, was zu einer Verschlankung führt, und da bin ich ganz zuversichtlich, die Union hat ja angekündigt, dass erstmal in erster Linie Bürokratie abgebaut wird. Das hoffen wir. Aber auch die Hürden, gerade im Arbeitsmarkt, müssen abgebaut werden. Und ja, wir ganz konkret haben unsere Wahlforderungen zusammengefasst. Ist eine Kombination aus Arbeit, Wettbewerb, Energie, Effizienz natürlich. Und wir sind in Gesprächen, ich war gestern im Gespräch mit Christian Lindner, in relativ kleiner Runde. Ich habe davor mich mit Julia Klöckner ausgetauscht, die ja als Schatzmeisterin und als wirtschaftspolitische Sprecherin sich sehr intensiv um die Dinge kümmert. Aber natürlich reden wir auch mit der SPD und den Grünen. Das ist unsere vornehmste Aufgabe als Verband, natürlich zum einen unsere Leistungsfähigkeit zu signalisieren, zum anderen aber auch harte Forderungen durchzusetzen. Wir, und das möchte ich betonen, ist für uns wichtig, dass wir für eine arbeitsteilige Wirtschaft stehen. Wir sorgen dafür, dass 4.000 KMU in Deutschland arbeiten können. KMU sind Unternehmen, die für uns als Vertragspartner tätig sind. Und es gibt immer wieder Bestrebungen, diese arbeitsteilige Wirtschaft kaputt zu machen. Dagegen wehren wir uns mit aller Entschiedenheit. Und wer eine hochwertige Dienstleistung haben will, kann das im Grunde nur im Wettbewerb erhalten. Und Regulierung, ein VIB-Paket, sorgt dafür, dass ja die Servicequalität leidet und die Schnelligkeit leidet und ja die Kunden zukünftig nicht mehr sicher, zuverlässig und schnell ihr Paket erhalten.
Super, ganz herzlichen Dank. Ein ganzen Strauß von Forderungen und Ideen. Ich glaube, wir haben eine ganze Menge Dinge rausgearbeitet, wo man auch positiv in die Zukunft sehen kann. Autonomes Fahren ist vielleicht ein sexy Punkt oder die Vernetzung der verschiedenen Verkehrsträger, die dann zu einer effizienteren Nutzung der zur Verfügung stehenden Verkehrsflächen nutzen kann. Ich glaube, wir haben eine ganze Menge zu tun und ich drücke uns allen die Daumen, dass wir die Konflikte, die da manchmal sind, einfach ganz entspannt versuchen zu lösen, weil ich vermute, dass das Verständnis für die Zusammenhänge das Entscheidende ist. Ne? Also das hatten Sie eben auch angedeutet, wenn man den Mindestlohn erhöht und die Lkw-Maut, dann wird mein Paket teurer. Dieser Zusammenhang liegt ja eigentlich auf der Hand, aber eigentlich anscheinend auch nicht. Insofern, ja, müssen wir wahrscheinlich weiterhin daran arbeiten, einfach auch vielleicht durch solche Formate Verständnis zu schaffen für die verschiedenen Bedürfnisse, die wir haben, und kann es nur gelingen, sozusagen. Haben Sie noch ein Schlussstatement? Ich würde mich ansonsten bei Ihnen ganz herzlich bedanken für das tolle Gespräch. Ich habe wieder mal viel, viel gelernt und habe es genossen, mit Ihnen sprechen zu dürfen. Schlussstatement sehr gerne von Ihnen.
Ja, Ihr Kompliment erwidere ich hiermit gern. Es hat Spaß gemacht, mit Ihnen zu reden. Lieber Herr Dr. Brill, lieber Herr Landfermann, jederzeit gern wieder. Schlussstatement ist, wenn Sie beziehungsweise unsere Zuhörerinnen, unsere Zuhörer wieder ein Paket in der Hand halten, denken Sie daran, wie viel dahinter steckt, personell, technisch, und denken Sie daran, dass es das nicht zum Null-Tarif geben kann. Was nichts kostet, ist nichts wert. Wie gesagt, unter Hinweis auf unsere kartellrechtlichen Schranken. Wir reden selbstverständlich nicht über Preise, aber mir ist es wichtig, dieses hochwertige Produkt, das ja Teil unserer Logistik ist, einfach mehr wert zu schätzen. Das ist mein Abschlussstatement. Vielen Dank.
Großartig. Ganz herzlichen Dank an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir bleiben dran und kommen bald mit einem nächsten Folge zum Thema Mobilität, wieder mit einer spannenden Persönlichkeit. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören, Hans Thorsten.
Vielen Dank, auch von meiner Seite. War ein großartiges Gespräch und auch mit vielen interessanten Insights, die Sie mit uns geteilt haben. Und ich hoffe, dass das genauso spannend und interessant für unsere Zuhörer war oder ist, wie es für mich heute war.
Ganz herzlichen Dank. Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören, ganz herzlichen Dank.